Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter Podcast. Heute habe ich einen alten Bekannten wieder mit dabei, und zwar den Andreas Honisch.
Moin, Andreas. Hallo Christian, grüß dich. Danke, dass wir uns endlich mal wiedersehen.
Ja, du, weil das ist eine ganze Zeit lang her, aber ich glaube, wir beginnen dann auch gleich mal mit einer vernünftigen strukturellen Vorstellung von einmal Invoice. Und zwar haben wir uns erstmal so ein bisschen überlegt, jedes Tool hat ja Vor- und Nachteile, und um die ganzen Sachen einfach mal so ein bisschen aufs Tableau zu bringen und dann Gesicht zuzubekommen, wollen wir die ganzen Sachen mal so ein bisschen durchgehen. Aber stell dich doch mal kurz vor, wer bist denn du so, was kannst denn du so und für was stehst du denn so,
Andreas? Andreas Honisch, klar, ich bin Geschäftsführer und Mitgründer, gesellschaftender Geschäftsführer der Amaservice GmbH. Wir haben vor 12 Jahren angefangen, selbst als Amazon-Händler der ersten Stunde FBA zu nutzen und sind natürlich dann relativ schnell in die steuerlichen Herausforderungen als Amazon-Händler gerutscht und haben dann ganz in kurzer Zeit die Amazon-API lieben gelernt. Also das war so mein Part, wo ich festgestellt habe, hey, da gibt es Daten. Und sind dann über die Daten natürlich relativ schnell auf die Idee gekommen, okay, das muss man für sich selber auf jeden Fall automatisieren, diese ganzen Prozesse. Da ging es damals noch um das Thema, ey, ich muss ja Rechnungen schreiben bei Amazon. Das war ja eigentlich die einfachste Aufgabe vor 12 Jahren. Wenn ich mir heute dieses Gesamtsystem Amazon anschaue innerhalb von Europa, dann steigt ja mit jedem Monat, wo das System älter wird, steigen ja die Anforderungen. Die EU macht es uns glücklicherweise immer noch schlimmer und noch schwieriger in allen Bereichen. Und das war also unser Ansporn zu sagen, okay, das, was wir da für uns selber bauen, das hat sicherlich Bedarf, dass das andere Amazon-Händler auch nutzen können, weil sie ja sicherlich das gleiche Problem haben. Und so haben wir uns wirklich auf Amazon spezialisiert und gehen genau den Weg, den wir eben seit 12 Jahren in diesem Bereich gehen.
Das heißt, ich habe mitgenommen, ihr wart früher selbst auch im Handel tätig.
Ja.
Ja, also das heißt, ihr sprecht die Sprache der Händler dann quasi native, ja, so ein bisschen.
Bis vor 3 Jahren wirklich aktiver PANEU-Händler mit allem drum und dran. Also alle Systeme mitgenutzt von der Pike auf, mit dem, was Amazon an Systemen anbietet, natürlich halt auch aus Sicht des Sellers wirklich die beste Qualität für die Problematik Amazon Buchhaltung und Steuerberater so aufzubereiten, dass am Ende unsere eigene Prüfung, Steuerprüfung, Umsatzsteuersonderprüfung halt mit diesen Dokumenten sauber ausgeht. Das ist ja das finale Ziel der ganzen Idee.
Ja, ohne das wäre es ja auch hinterher tatsächlich witzlos, ne? wenn die Prüfung hinterher richtig knallen würde. Ich meine, da wird ja in der nahen Zukunft sowieso noch einiges kommen.
Oh ja.
Allein schon an Missverständnissen oder Erwartungshaltungen, ne? Wir kriegen das ja bei der DHW regelmäßig mit, welche Fragen da so von den Prüfern kommen, wo man schon durch die Blume direkt sagen kann, okay, du hast also keine Ahnung, was hältst du davon, wenn ich dich mal mitnehme? Und da E-Commerce da halt sich vertausendfacht haben, zieht das Finanzamt da natürlich auch einfach nach.
Ne? Richtig, richtig.
Ja, Andreas, erstmal lieben Dank fürs Intro. Dann würde ich sagen, fangen wir mal so ein bisschen an. Für wen ist denn Emma Invoice an sich geeignet?
Für jeden Amazon-Händler, egal in welchem Setup er sich befindet. Es gibt Multichannel und es gibt Amazon. Ja. Amazon ist eine eigene Welt, die anhand der Komplexität, die heute entsteht, separat zu behandeln ist, weil es nicht mehr darum geht, irgendwelche Daten auszuwerten, sondern es geht darum, dass ein intelligentes Tool die von Amazon verursachten Fehler und Versäumnisse aufgrund des europäischen Umsatzsteuerrechts aufgreift, dann dem Händler die Möglichkeit gibt, diese Fehler A zu sehen, zu korrigieren und daraus eine ordentliche fiskuskonforme Buchhaltung zu gestalten.
Das heißt aber, du empfiehlst jetzt nicht nur E-Commercelern, die Amazon-only sind, zu Emma Invoice zu kommen, sondern halt auch die Multi-Channel sind, eben aus der Begründung, dass Amazon an sich immer besonders besonders und getrennt gesehen und behandelt werden muss. So ist dein Wording, ne? Okay,
das
kann ich auch so wiedergeben.
Ja, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Es gibt da einen relativ einfachen Grund. Das ist allein diese Auszahlungsthematik. Das heißt, die Steuerberater grundsätzlich haben ein unglaubliches Problem, diesen Zahlungsausgleich automatisiert in ihre FIBU zu bekommen. Wir kennen alle Systeme, die existieren. Ich weiß, wir sind ja auch Dativ Software Partner als einziger in diesem Bereich. Wir haben hier eine Lösung entwickelt, die seit 2018 wunderbar sauber funktioniert, die einen 100%igen Zahlungsausgleich der Amazon-Auszahlungen mit den Erlösen und den ganzen umsatzsteuerlichen Sachverhalten darstellt und direkt vorbewertet in die Dativ-FIBU schickt. So, das heißt, das ist quasi die eierlegende Wollmilchsau für das Thema Amazon. Was Multichannel betrifft, es gibt viele tolle Tools, die auch Dativ-Schnittstellen oder FIBU-Schnittstellen haben, wo ich meine Erlöse drin habe. Ich habe meine Zahlungskonten und kann das dann in meiner FIBU, also du bei dir in der FIBU, dann ordentlich darstellen und ausgleichen. Das ist alles wunderbar machbar. Nur die Thematik Amazon bedarf anhand der Komplexität noch so viel Zusatzdokumentation, wo ich sage, ich brauche für die Auszahlung einfach eine ordentliche Datei, die mir das optisch aufbereitet, wo ich sehe, was kommt denn da auf mein Konto? Wie setzt sich das denn zusammen? Ich habe die umsatzsteuerliche Bewertung und ich kann da, also da könnte man noch 2 Stunden über die tiefsten Details reden, die erforderlich sind, dass das überhaupt richtig funktioniert. So viel zum, für wen ist es gut? Also es kann jeder nutzen, parallel zu allen Systemen. Wir haben ja auch andere FIBU-Systeme dran, die das nutzen können. Und jeder E-Commerce-Seller, der im Bereich Amazon unterwegs ist, hat auf der einen Seite sein Multichannel-System und auf der anderen Seite eben die Lösung für sein Amazon-Problem, was eben dem Steuerberater einfach das Leben erleichtert und es überhaupt, meiner Meinung nach, überhaupt erst 100% machbar macht.
Ja, das, also bevor wir zu den nächsten Themen kommen, das ist auch so meine Erfahrung. Wir hatten da, glaube ich, mal eine Zeit lang so diese Billigbergerei, auch bei Steuerberatern, ne, dass dieses in Form von Huschfusch einfach mal durchschleusen. Ich bin mir dafür, also auch billig beim Steuerberater, es muss immer Preis billig ohne Ende sein, etc. pp. Ich glaube, dass wir mittlerweile endlich bei dem Punkt angekommen sind, der schon immer offensichtlich war, nämlich, dass wenn die Buchhaltung an sich erstmal nicht sauber aufgesetzt ist, dauert es einfach beim Jahresabschluss und bei allen anderen Klamotten hinterher um ein Vielfaches länger. Und das ist auch der Grund, warum einfach unfassbar viele von meinen Kollegen einfach E-Commerce wieder auf die Straße kippen und einfach sagen, nö, reicht mir. Und ich deswegen ist es einfach wichtig, sich da vernünftig mit seinem Setup auseinanderzusetzen und natürlich auch regelmäßig selber mal nachzufragen, ob denn alles lübt, ne? So, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Wie sieht es mit PANEU und CE aus? Zum Beispiel?
Naja, klar. PANEU, also CE, Polen, Tschechien. Wir haben ja 2014 schon mit den ersten Steuerberatern in Polen und Tschechien unser Steuerberaternetzwerk aufgebaut. Wir haben mittlerweile für PANEU und weltweit 17 Länder abgedeckt mit Steuerkanzleien, die Deutsch sprechen, die einen Zugang zu unseren Daten haben, also die auch quasi digital auf unsere Daten zugreifen, vollautomatisiert die Meldungen abgeben. Und hier also wirklich komplett die Welt abdecken, egal in welchem Land ein Seller irgendwo eine steuerliche Registrierung benötigt, weil er dort FBA nutzt, kann er quasi über unser Netzwerk amaservice.tax, kann er da natürlich sich die Steuerberater raussuchen. Da gibt es auch eine Liste von deutschen Steuerberatern, ihr seid da auch mit drauf, wo man immer auch mal anfragen kann hier, wenn man einen Steuerberater sucht, der E-Commerce-affin ist, um jemanden zu finden. Klar, weil dieses Logistiksystem, das hat ja eigentlich dann auch die richtige Herausforderung ausgelöst, dass man nicht nur auf die Erlöse achten muss, sondern dass man auch eben die ganzen Warenverbringungen ordentlich dokumentieren muss mit Belegnachweis, mit ordentlichen Zetteln, die das dokumentieren. Die Gestehungspreise müssen eingetragen werden, dass die ZM-Meldung passt. Also das ist ja auch ein relevanter Punkt. Und eben die Registrierungspflicht in den einzelnen EU-Ländern, wenn man dort lagert und eben CE oder PANEU nutzt, haben wir einen guten Tarif, was die Registrierung betrifft und die monatlichen Kosten. Das heißt, das ist ein funktionierendes System, wo zwischen allen bepartnerten Kanzleien voll abgestimmt ist und reibungslos funktioniert seit vielen Jahren.
Okay. Das heißt, ich nehme den nächsten Punkt auch schon mal direkt mit. Belegnachweise werden direkt mitgeliefert, ne?
Ja, für alles. Also für alles ja, weil Das ist immer die Sicht, wo ich mich hinsetze und sage, okay, jetzt habe ich das Gespräch mit dem Steuerberater. Bestes Beispiel B2B. Wir haben natürlich Amazon Business am Laufen, Umsatzsteuerberechnungsservice, vielleicht einen Satz vorher, egal welches System bei Amazon genutzt wird, egal welches von den aktuell bestehenden, sie können alle bei uns umsatzsteuerlich abgebildet werden. Also egal ob Umsatzsteuerberechnungsservice, egal in welcher Variante, mit allem Hip und Hop. Also einfach mal so pauschal in den Raum geworfen. Beispiel zum Beispiel B2B-Geschichte. Weißt du ja, innergemeinschaftliche Lieferungen. Ich habe natürlich materielle Voraussetzungen für die Erklärung der 0%. Wir wissen, Amazon macht eine UID. Schau, es ist keine Prüfung. Also die ist so halb gut. So, jetzt machen wir natürlich nachgelagert eine ordentliche qualifizierte UID-Prüfung mit Ausgabe des Prüfungsergebnisses. Und falls zum Beispiel die UID fehlerhaft sein sollte, dann nehmen wir das ganze Ding und wandeln das in einen umsatzsteuerpflichtigen Umsatz. Das heißt, wir garantieren, dass in der FIBU keine negativ geprüfte UID landet, egal für welches Land. Somit ist schon mal dieses Risiko, du weißt, was macht der Betriebsprüfer?
Genau das suche
1%-Regelung und B2B guckt er
ich.
sich an.
Ja, genau. Demnächst wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr KSK noch da rein, aber das ist ja alles witzlos dagegen. Ja, sicher, klar. Ja. Das ist ein schöner Punkt. Das heißt, okay, mit den Umsatzsteuer-ID-Nummern direkt auf 19%. Das ist doch schon mal gut. Ja.
Das sind so Dinge, wo wir einfach gucken, okay, wo ist die Lücke? Was fehlt in dem System noch? Was ist das, was dokumentiert werden muss, dass ich eine transparente und lückenlose Dokumentation meines Systems Amazon habe? Weil wir haben jeden Tag zigweise die Händler, die über 2, 3, 4 Jahre in der Vergangenheit massiv dieses Thema schleifen lassen haben. Und da geht es dann wirklich darum, 2, 3, 4 Jahre vollständig rückwärtig aufzubereiten mit allem Hip und Hop. Wir nehmen den Steuerberater mit ins Boot, wir nehmen den Prüfer mit ins Boot und dann macht man einfach einmal diesen ganzen Kladderadatsch aus der Vergangenheit, dass das einfach wieder einmal auf ein normales Niveau gezogen wird und dann auch weiterlaufen lassen kann.
Das ist ein echt spannendes Thema, gerade diese rückwirkende Aufbereitung, weil da gibt es ja in der Praxis immer, ja, oft Probleme, allein schon vom Verständnis von den Mandanten her, wenn die halt denken, naja, wieso, ihr müsst das ja nur einspielen, warum nehmt ihr denn dafür als Steuerberater noch extra Geld? Und einfach, wenn sich rückwirkend was geändert hat, dass man halt eben auch weiß, naja, es entstehen nun mal halt Aufwände, so, wenn man das für 3 Jahre macht, ist das halt eben nicht nur ein Knopfdruck. Also
Richtig.
ganz im Gegenteil. Also ich kann mich an Jahre hier erinnern, da hatten wir auch einige von etwas größeren, die aufgearbeitet werden mussten. Und das war echt, also ich sage mal, das ist eine Arbeit für Leute, die Vater Mutter erschlagen haben. Das ist ja, da sitzt du bist nachts an den Listen dran und machst es gerade wieder zu und dann fällt dir ein, da ist noch was. Da gehen Stunden für Stunden ins Land und hat bei uns in der Kanzlei beispielsweise auch häufig dafür gesorgt, dass wir so einen krassen Arbeitsrückstau auch bei anderen Mandanten dann hatten, weil du diese Projekte gar nicht vernünftig pitchen und planen kannst. Da kommt immer was dazwischen. Also an die Händler, die mir jetzt zuhören, wenn ihr jemanden findet, der das für euch macht, seid dankbar, ne? Und denkt bitte nicht, dass das auf Knopfdruck geht. Denn bei uns ist das mittlerweile so, dass ohne Vergangenheitsanalyse wird man bei uns gar kein Mandant mehr. Gar nicht, weil wir sagen, derjenige, der ein Problem hat, kommt hier nicht rein, sondern es wird erstmal klar kommuniziert, was muss gemacht werden, wer muss mitarbeiten, wie lange wird das dauern. Damit auch keine falsche Erwartungshaltung entsteht, von wegen einmal mit Bluetooth verbunden und ASCII durchgeschoben und schon läuft das. Das ist halt nicht der
Leider
Fall,
nein.
ne?
Leider
Das
nein.
wäre schön, ne?
Ja.
Dann wäre doch alles gut.
Ja,
Okay,
da,
also ja.
da greifen wir natürlich auf. Wir haben da mittlerweile ein eigenes Expertenteam bei uns im Haus, die sich nur um diese Sachen kümmern. Und du jetzt als Steuerberater, wenn du jetzt so einen Mandant hättest, ihr kriegt dann einfach fertige Buchungsstapel über die ganzen Jahre, die spielt ihr bei euch ein, macht entweder eine Generalumkehr von dem Sums, der vorher drin war, und könnt dadurch natürlich UVA, ZM und OSS wunderbar melden, weil einfach die Datenqualität da ist. Es sind einzelne Belege dazu da, es ist alles dokumentiert und somit ist die ganze Kiste auch sauber. Und das ist auch immer so die Krux, wo man sagt, ja, okay, aber das macht doch alles Amazon. Amazon schreibt doch die Rechnung, die haben doch alles. Ihr könnt aber mit einer Excel-Datei keine Prüfung bestehen.
Nicht
Ende.
wirklich.
Und es gibt keinen Steuerberater, der auf Basis der Amazon-Daten ohne ein Tool, wie jetzt beispielsweise uns, die Bilanz testiert. Der macht euch eine Bilanz, nimmt aber einen Haftungsausschluss mit rein und sagt, okay, ist auf Basis von den zugerufenen Daten, übernehme ich keine Verantwortung dafür.
Das und das ist ja das, das ist ja auch das Gemeine. Das habe ich, ich habe ja auch so ein, der eine oder andere wird das vielleicht auch kennen, so ein Buch letztens auch veröffentlicht im Rahmen der DHW, dass vielen genau das ja nicht bewusst ist, dass sie am Ende dennoch einfach Unternehmer sind und für alles auch noch selber haften. Ich glaube, manchmal die Leute denken, ich habe 6 Tools, eine Steuerfachangestellten und dahinter hängen noch 3 Steuerberater, mir kann mal gar nichts passieren. Nee, nee, achte mal genau darauf, wer was konkret macht. Wir kommunizieren das wenigstens auch genau so, dass man einem auch weiß, wo brauchen wir denn Hilfe, wo kennen wir uns nicht aus und wer haftet am Ende des Tages, damit eine angepasste Erwartungshaltung entsteht. Auch ein ganz wichtiges Thema, das wird mit Sicherheit in den nächsten paar Jahren noch ein bisschen heftiger werden, denn wenn man ohne Verfahrensdokumentation und Co. demnächst noch in die Prüfung reingeht, wird das Feld immer weiter. Ne? Ja. Egal, wie man selbst dazu steht, aber es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Okay, sag mal Andreas, OSS, gehe ich davon aus, eine OSS-Meldung über einmal Invoice zu machen, ist an sich jetzt auch kein Problem. Ne?
Selbstverständlich. Natürlich zur ersten Stunde, sobald das BZST in der Lage war, diese Datei, also bei Einführung natürlich Switch Switch auf die Umsatzschwelle statt Lieferschwellenregelung und natürlich die ganze Thematik. Wir haben da auch eine große Videoreihe gemacht auf YouTube über die Information, was ist OSS? Worauf muss ich achten, wann rutsche ich rein und so weiter, sind heute noch mit jedem Tag mit OSS konfrontiert, weil es bei vielen doch noch nicht so ganz geläufig ist. Was war 1.6.21?
21, ja.
Genau. Ist schon ein paar Jahre, also fast ein paar Jahre her. Ja. Und wie gesagt, Thema auf jeden Fall auch natürlich auch die Thematik der Korrekturen. Die OSS-Meldung hat ja so seine Feinheiten. Wenn dann auch Stornorechnungen mal 6-7 Monate später kommen, was bei Amazon der Fall ist, muss natürlich die ursprüngliche OSS dann auch korrigiert werden. Also wir haben fertige Meldedateien, die im BZST einfach eingespielt werden können, wo einfach die ganze Information drin ist. Oder der Steuerberater die OSS-Meldung über DATEV macht. Das heißt, er bekommt schon die fertigen vorkontierten Buchungsstapel, wo schon die ganzen OSS-relevanten Umsätze als innergemeinschaftlicher Fernverkauf drin sind und das dann auch schon richtig kontiert wird. Also das, da können wir jetzt noch den Kreis zu unserer Wettengine schließen, weil es geht ja beim OSS auch darum, dass man für die verschiedenen Artikelkategorien entsprechend der Bestimmungsländer die richtigen Umsatzsteuersätze ausweist. Amazon macht hier relativ viel gut, aber es gibt hier noch einzelne Punkte, die dort nicht abgedeckt werden. Und das greifen wir auf und stellen es dann einfach richtig, sodass also hier auch von unserer Seite die Nutzung von dem bisschen verrufenen Umsatzsteuerberechnungsservice kann ich jedem nur empfehlen, wenn er einmal Invoice nutzt. Weil wir sehen die Fehler, wir kennen die Fehler und wir können sie korrigieren und damit einfach die Versäumnisse, die hier noch da sind, so aufbereiten, dass es einfach funktioniert.
Okay, verstanden. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten großen Thema. Was ist mit Dropshipper? Was hast du dazu zu sagen?
Ja, Dropshipper geht, klar. Aber man muss natürlich hier beim Dropshipping auch unbedingt Rücksprache mit seinem Steuerberater halten, weil Dropshipping, also Amazon Business Solution Vertrag, Dropshipping ist, glaube ich, nicht erlaubt. Ich möchte mich da jetzt nicht drauf festlegen, aber es ist nicht gewünscht. Punkt A. Punkt B, Dropshipping hat natürlich aus der steuerlichen Sicht gewisse Feinheiten, weil wenn man gewisse Dinge im Dropshipping tut, entsteht eine ganz andere Verpflichtung. Das heißt also nur wirklich auf Zuruf mit Absprache des Steuerberaters. Ich kann für jeden Artikel, egal welches Land, einstellen. Wir können es richtig besteuern. Wir können es richtig ausgeben. Ob dann aber die Registrierungspflicht doch entsteht in dem Land oder nicht, das ist nochmal ein heißes Thema. Aber machbar, ja, rein technisch. Aus steuerlicher Sicht natürlich immer in Rücksprache vorher mit dem Steuerberater, um wirklich abzuklären, dass dieses Setup für Dropshipping wirklich über diese Art so abgewickelt werden kann.
Welche Länder habt ihr da im Auge oder seid ihr da eh offen?
Egal. Kann ich jedes Land nehmen.
Okay. Wunderbar. VAT haben wir vorhin schon gesprochen. In allen EU-Staaten, da habt ihr ein Partnernetzwerk, auch mit deutschsprachigen Steuerberatern.
Richtig.
Großbritannien, Schweiz.
Selbstverständlich Großbritannien, Schweiz, Vereinigte Arabische Emirate, Singapur, egal wo auf der Welt ein Amazon-Marktplatz existiert, haben wir A, eine Kanzlei, die unsere Daten kennt und B, China jetzt nicht, aber den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Egal. alle populären Marktplätze, die existieren, Australien oder Vereinigte Arabische Emirate, das ist ja auch letztes Jahr gestartet. Da haben wir überall jemanden sitzen, der dann auch beratend zur Seite stehen kann.
Okay. Gut, ich tippe hier im Hintergrund immer so ein bisschen mit. Also nicht, dass er
Mach
denkt, ich
das
zocke hier im
gerne.
Hintergrund Snake oder
Nein, nein,
Tetris
nein,
oder
alles
so.
gut.
Welche Webshops und Marktplätze können angebunden werden?
Im Moment, also wir haben Webshops, na keine. Ja. Weil wir machen Amazon und da konzentrieren wir uns drauf. Weil mit unserer Truppe, die wir hier haben und mit dem, was wir hier an Aufwand betreiben, um Amazon auf dieser Qualität zu betreiben, können wir uns nur auf dieses System voll konzentrieren.
Ja,
Das
okay.
heißt, wir sind jetzt auch nicht, so wie du das gerade vorhin gesagt hast, wir sind jetzt auch nicht hier so drei Mann, die ein bisschen unter der Woche mal ein bisschen rumklicken, sondern es ist ja hier schon eine entsprechend große Mannschaft, mit allem drum und dran an mehreren Standorten, mit Entwicklern, mit das ganze System muss ja am Laufen gehalten werden. Wir haben es ja hier mit Milliarden von Datensätzen zu tun, mit
Ja.
Petabyte von Datenbanken. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine kleine Klitsche, sondern wir sind ja hier im Big Data Bereich nach 12 Jahren, mit dieser Anzahl von Kunden. Was natürlich forciert wird, sind Schnittstellen und Zusammenarbeit mit ERP-Systemen. Das heißt, wir haben Accenture beispielsweise schon angebunden, die unsere Daten bei sich sichtbar machen, um einfach im Controlling-Bereich und in der Umsatzbetrachtung die Daten, die wir ausspielen oder generieren, dort zu zeigen. Es wird jetzt auch noch, da kann ich ein bisschen in die Trickkiste greifen, zum Jahresende, Ende drittes Quartal noch eine große Ankündigung geben, wo genau dieser Bereich dann auch noch viel, viel weiter ausgebaut wird, weil die Nachfrage ist da und es geht dann wirklich darum, die anderen Systeme mit reinzubringen, wo man dann gemeinsame Buchungsstapel dann einfach an Dativ ausspielen oder an andere FIBU-Dienstleister ausspielen kann. Also das
Aber
kommt noch.
wir haben ja noch, und dann haben wir noch ein bisschen Munition. Wir treffen uns ja, wir sehen uns ja
Ja,
wieder,
genau.
ne?
Das können wir dann gerne machen. Aber es hat ja jeder sein Setup, weil ich sage mal,
Ja.
die Marktplatzgeschichte im Bereich Multichannel, da hast du eine ERP, da hast du eine Warenwirtschaft, die macht dir deine Preisgeschichte, deine Artikelverteilung auf den Marktplätzen, deinen Lagerbestand und alles. Das ist ja ein Setup, was ja eh jeder auf irgendeine Art braucht, wenn er Multichannel bespielt. Das heißt, dann geht es ja final nur noch darum, diese Erlöse mit den Amazon-Erlösen zusammenzubringen und dann in einer zentralen Stelle zum Steuerberater zu fahren oder eben separat getrennt. Und für die, die es halt im Dashboard sehen möchten, haben wir ja unsere Schnittstelle, eine API-Schnittstelle, wo die Anbieter dann auch bei uns stündlich die Daten abrufen können und bei sich einfach transparent darstellen. Und damit ist ja diese Lücke auch schon geschlossen.
Okay, verstanden. Thema Onboarding. Wer
Ja.
macht denn das Onboarding bei euch?
Das Onboarding ist unser althergebrachtes Steckenpferd. Das Wichtigste in meinem Sinne für jeden neuen Kunden und Amazon-Händler, der hierher kommt, ist das Onboarding. Wir müssen ihn an die Hand nehmen. Wir müssen abfragen, in welcher Situation ist er? Was nutzt er? Wir müssen uns im Seller Central angucken, was für Elemente hat er eingeschaltet oder nicht? Und müssen mit ihm einfach über unser Spezialteam mehrsprachig einfach das Grundsetup darstellen. So, dann rutscht er bei uns ins Onboarding, meldet sich für die Testversion an. Unsere Mädels machen dann mit ihm das Gespräch, machen die Einrichtung von AMA Invoice. Dann kommen die Daten. Wir holen schon mal 2 Monate rückwärtig die Daten rein, dass man ein bisschen was sehen kann. Und dann können wir nämlich auch über unsere Automatismen bestimmen, hat er Lagerländer aktiv, von denen er vielleicht gar nichts weiß. Ist er
Ja,
schon mit
genau.
2 Monaten über die 10.000 Euro drüber, Umsatzschwelle OSS und all diese Dinge. Das heißt, wir gehen dann auch wirklich in die Korrektur schon in der Testphase, ohne dass der Kunde bei uns ist und sagen, okay, wenn du das richtig machen möchtest, dann mach entweder den OSS an, mach den Umsatzsteuerberechnungsservice an, was ja zusammengehen muss. Hast du einen Steuerberater? Wie bucht er deine Umsätze? Wie geht er mit den Sachen um? Wir nehmen dann auch den Steuerberater mit ins Boot. Also das ist bei uns ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, weil ich glaube, dass das die Krux an dem Ganzen ist. Ich kann nicht
Auf jeden
jemanden
Fall.
Self-Onboarding laufen lassen in dem System. Das geht nicht, weil er selber gar nicht weiß, worauf es ankommt.
Bin ich völlig bei dir. Wenn das auf gut Deutsch verkackt ist, dann kann es nur schön weitergehen, ne?
Genau. Das funktioniert nicht. Und das ist, glaube ich, so unser Steckenpferd, auch das Thema Support und Erreichbarkeit. Also jeder Kunde genießt bei uns die gleiche Art von Support. Wir sind für jeden Kunden telefonisch erreichbar, per E-Mail erreichbar. Er kann jederzeit bei uns anrufen. Wir haben kein Zeitkontingent oder keine Abstufung, dass der eine Kunde mehr oder weniger wert ist und deswegen mehr oder weniger Support kriegt. Das ist alles nicht unsere Philosophie, weil ich denke, dass jeder das Recht hat auf eine ordentliche Beratung. Ob er klein ist oder riesig ist, ist völlig egal.
Ja, okay. Kontenhinterlegung.
SK03, 04, SK07, Österreich, alle Konten differenziert in die tiefste Tiefe für jeden möglichen umsatzsteuerlichen Geschäftsvorfall bei Amazon ist die Kontenhinterlegung individuell möglich.
Also ist individuell oder fix?
Ist fertig fix. Also es gibt ein Grundbeispiel, ein Buchungsbeispiel für SK0304, wo einfach die Standardinformation hinterlegt ist, wie wir das dann auch handhaben. Das heißt, debitorisch auf die einzelnen Marktplätze zu buchen, dass eben auch diese sechsstelligen Kontennummer verwendet werden und wie auch diese ganzen Verrechnungen mit Amazon stattfinden und so weiter. Das ist ja auch die eigentliche Logik. Die Krux aus unserer Entwicklung, dass wir diese Buchungswege auch erfinden für das Thema Amazon. Weil es gibt ja im SK03 beispielsweise gar kein Konto für die innergemeinschaftliche Verbringung von eigener Ware von Deutschland nach Polen. Das gibt es ja nicht. Das heißt, du musst ja einen Buchungsweg erfinden, der das transparent darstellt und wo jeder Steuerberater sagt, ah, jetzt verstanden, können wir so machen. Er kann es aber auch ändern, jedes einzelne Konto, das ist individuell machbar.
Okay. Diese Veränderung bei den Konten, gibt es da quasi einen Changelog, dass man irgendwie nachvollziehen kann, wer was geändert hat? Okay.
Klar.
Das ist mir als Steuerberater immer ganz wichtig, weil hinterher weiß immer keiner, wer was gemacht hat.
Ne? Richtig, das ist der ändert eine Kontonummer und dann landen die Erlöse auf einmal auf 8600 als auf 8400, genau. Das wäre nichts.
Export für den Steuerberater habt ihr, also den DATEV-Export, klar, und eine Art Dashboard in Emma Invoice selber, damit man sehen kann, womit man wie was verdient hat?
Einmal DATEV-Schnittstelle, ein Wort dazu. Das heißt, wir haben auch die digitale Übertragung ins DATEV-Rechenzentrum. Das heißt, die Fachangestellte oder das Fachpersonal beim Steuerberater loggt sich bei uns ein, also bei dem Mandanten ein, kann dann die Buchungsstapel erzeugen, bekommt auch dann die Meldung, weil ja viele Abhängigkeiten da sind, die vorher durchgelaufen sein müssen im System, dass überhaupt ein Erlösstapel exportiert werden kann. Und kann dann die verschiedenen Stapel exportieren und direkt ins Rechenzentrum schieben, sodass sie es bei sich dann gleich im Kanzleirechnungswesen hat, mit allen Dokumenten dazu, die sie braucht. Mhm. Das war die eine Frage. Dashboard.
Ja.
VAT Compliance Dashboard ist gerade im Gestehen. Die Nachfrage ist nicht allzu groß. Das heißt, ich konzentriere mich halt auch immer auf das, wo ich sage, okay, wenn 80% nach was schreien, dann weiß ich, dass eine Nachfrage da ist.
Ja, logisch.
Aber nur 5% sagen, ich will das haben. Jeder hat ja irgendwo sein eigenes Tool auch parallel mitlaufen.
Das Seller Central wird ja selbst auch schon genügend Antworten geben. Also,
richtig. Ist ja schon gar nicht schlecht. Und dann gibt es ja noch andere gute Tools, wo man ja eh auch, was ich PPC verwaltet oder auch überwacht. Ja. Die machen ja dann auch eine Umsatzübersicht, eine Kalkulation mit dazu. Das heißt, dann muss ich nicht nochmal was bauen und pflegen, was eh schon gut existiert, wo sich andere Profis dran gemacht haben. Wir machen so eine kleine Übersicht, wo man auf jeden Fall die OSS-Thematik sieht. Das ist für mich relevant, weil das ist entscheidend, muss ich dran teilnehmen oder nicht. Und machen da dann auch jetzt quasi die Umsatzsteuer für die verschiedenen Lagerländer noch mit rein, dass das ein bisschen transparenter wird. Aber das ist keine große Nachfrage. Das ist schöner Wohnen, sagen wir mal so.
Okay, verstanden.
Da konzentriere ich mich lieber auf aktuelle Amazon-Fehler, die viel, viel gravierender sind und schaue, dass wir die...
Das kann ich verstehen. Preisstruktur, kannst du da was zu kegeln?
Wir haben aktuell die Preisstruktur, dass wir sagen, okay, wir gehen von dem ganz Kleinen, der gerade anfängt, noch nicht einmal einen Sale hat, gehen wir von 29,50 € pro Monat, fangen wir an und gehen aber auch bis 350 € im Monat, wenn ein ganz großer PanEU nutzt und Intrastat dazu braucht. Weil wir auch quasi mit unserem Intrastat-Modul beispielsweise die drei größten Länder für die Intrastat-Meldung mit abdecken, Deutschland, Frankreich und Tschechien, wo eben dann auch fertige Intrastat-Meldungen vorgefertigt werden mit allen relevanten Daten, die die Behörden brauchen. Und das ist nochmal ein extra Modul. Gehen aber dann nach oben hin, haben wir immer unseren Airbag, der greift, wo mir dann egal ist, wie groß der Händler ist und was er macht.
Okay, das heißt, ich kann mal sehen, ab 29,50 für den ganz kleinen bis zu 350 € mit
Für den ganz
PanEU
Großen.
Intrastat.
Genau,
Okay.
richtig. Richtig. Es wird vielleicht Ende des Mitte, also zum letzten Quartal, eine Preisveränderung geben, also einfach ein anderes Preismodul. Das hat aber mehr strategische Gründe, als dass wir mehr Geld brauchen. Das liegt nicht daran, sondern es wird einfach ein faireres Modell werden, wo wir gerade an einem Algorithmus arbeiten, den einzusetzen, wo dann der ganz Kleine fast gar nichts mehr bezahlt und der Große dann halt etwas mehr. Aber das ist dann einfach nur noch fairer und noch transparenter, ohne dass man irgendwelche Module braucht, sondern dass einfach anhand der Tatsache, was gemacht wurde, abgerechnet wird. Aber nicht mit Umsatzbeteiligung oder solchen Sachen, sondern wirklich nur auf Basis der Menge, die gemacht wird.
Okay, verstanden. Ja, du, also ich glaube, ich habe jetzt ordentlich mitgetippt. Ich habe gerade mal ganz schnell auf Speichern gedrückt, bevor alles wieder futsch ist.
Ja, genau. Unbedingt. Ja.
Ja, ich denke, die grundlegenden Sachen haben wir alle drin. Bin mit Andreas auch so verblieben, dass wir uns in 2 Monaten nachher wieder treffen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und
Mich auch.
wenn wir Glück haben, ist Andreas auch bei unserem Treffen im Juno mit dabei. Das wäre natürlich schön, gerade solche Jungs wie euch mit dabei zu haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder mal einen Podcast gemacht haben, dass wir jetzt auch wieder einen Rhythmus finden. Und ja, es war mir wie immer ein Fest, Andreas. Also die Zeit vergeht, ne? Also man könnte da jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drüber quatschen.
Gerne.
Aber dann lassen wir uns noch ein bisschen Stoff für das nächste Mal.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, den faulen Jogger haben wir auch ganz gut ausgereizt. Dann bedanke ich mich erstmal tausendmal für deine Zeit, Andreas. Vielen lieben Dank. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und dann sage ich mal, ciao mit Öl von uns beiden.
Dankeschön, Christian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.